Kite Boys mit Nick
und Max,
präsentiert von
kitejunkie.com.
Max, ich habe mich verletzt, ich habe Schmerzen.
Ich war jetzt absolut gar nicht vorbereitet auf deinen Einstieg, weil normalerweise kommt tatsächlich immer so ein super schöner Roman von dir. Was hast du denn gemacht?
Ja, geht ja nicht. Ich hab Herzschmerz. Ich habe Herzschmerzen nach dir, Max, weil wir so lange keine Folge mehr aufgenommen haben.
Ja, das stimmt aber. Aber Gott sei Dank haben wir uns tatsächlich ja erst gestern gesehen. Dementsprechend sollte dein Herzschmerz einigermaßen überwunden sein, ne?
Das stimmt. Und jetzt höre ich deine zarte Stimme schon wieder auf den Ohren. Da wird mir wieder ganz warm. Und wir haben heute ein Thema, ich glaube, ohne Scheiß, dass das jeden Kitesurfer interessiert und dass jeder Kitesurfer oder jede Kitesurferin da auch schon mal Erfahrungen mitgemacht hat.
Das ist so ein Thema, das haben wir kurz im Vorlauf auch besprochen. Wenn wir eine Umfrage starten würden auf Instagram, dann würde, ich glaube, jeder unserer Follower definitiv die Hand heben und die Frage mit Ja beantworten. Und Nick, du kannst die Frage ja mal ausführlich umschreiben und einmal präsentieren. Wie lautet denn die Frage der heutigen Folge?
Ich stelle dir die Frage nämlich direkt. Also wir sprechen heute über Verletzungen, wir haben noch einen ganz spannenden Gast. Ne? Und die Frage, hast du dich schon mal beim Kitesurfen verletzt? Das wird wahrscheinlich jeder mit Ja beantworten. Da kann ja auch mal ein abgebrochener Fingernagel zu zählen oder was auch immer. Oder eine kleine Schnittwunde im Fuß, weil man in Ägypten ohne Schuhe in eine Muschel getreten ist, so wie ich das regelmäßig mache. Aber was mich jetzt mal bei dir interessieren würde, Max, bevor wir unseren Gast reinholen, was war bisher deine spektakulärste oder härteste Verletzung beim Kiten?
Also meine spektakulärste Verletzung war tatsächlich, dass ich im Wasser bewusstlos geworden bin, weil ich mit dem Wakestyle-Board mit Boots gefahren bin im Schmock. Das war in Norddeich war das, glaube ich. Da habe ich dann irgendwie so eine Wakestyle-Moves gemacht und irgendwie ist mir das Board auf dem Hinterkopf geknallt mit Boots drin und dann habe ich mich ausgenockt. Und meine Jungs haben mich dann wieder umgedreht und dann habe ich erstmal ein bisschen gespuckt. Hört sich sehr spektakulär an, ist Gott sei Dank nicht viel passiert. Das war, glaube ich, aber eher so das Ding, was so, glaube ich, am meisten Eindruck geschaffen hat, auch bei meinen Kollegen, weil das schon relativ merkwürdig ist, wenn du da mit dem Kopf im Wasser liegst und da erstmal nichts ist. Ne? Aber so wirklich schlimm tatsächlich in dem Falle ist mir tatsächlich noch nichts passiert. Ich hatte einmal was an der Hüfte beziehungsweise am Becken beim Landboarden. Und das ist tatsächlich auch eher so die Geschichte, wo ich mich deutlich häufiger verletzt habe, weil Landboarden und Land, das ist halt leider Gottes da noch mal ein bisschen härter als das Wasser. Ja?
Aber deswegen läufst du jetzt so schief, oder?
Deswegen laufe ich so schief, ich humpel immer, genau. Aber beim Kitesurfen tatsächlich nicht allzu viel. Die schlimmsten Verletzungen sind tatsächlich immer beim Boardsport passiert, ja, aber eher dann so beim Snowboarden, Sprunggelenk und so weiter und so fort. Ne? So die typischen Sachen, die dann halt mal knallen. Ne? Aber was war denn bei dir? Hast du dich schon mal richtig zerlegt? Ich weiß halt gar nicht.
Ja, ich habe so nur eigentlich, ich würde mal behaupten, unübliche Verletzung.
Stimmt.
Ich bin in Ägypten einen Abwinder mit euch gefahren, konnte dann irgendwann nicht mehr, wollte rausfahren, wollte absteigen. Es war ganz, ganz flaches Wasser. Und dann bin ich nicht auf Sand abgestiegen, wie ich dachte, sondern auf so einer spitzen Stein-Korallenplatte. Hab mir die Füße aufgeschnitten, mich erschreckt, versehentlich den Kite durchgeloopt, weil ich mich dann an der Bar festgehalten habe. Und beide Hände nochmal durch diese Steinplatte gezogen. Und dadurch habe ich jetzt so wunderschöne Narben an der Hand, die ich natürlich bei jedem Date ganz stolz vorzeige. Ne, du weißt ja, willst du sie haben, dann brauchst du Narben, Max.
Und ich musste dich doch 1 Kilometer lang Huckepack zur Kitestation tragen. Ne? So war das doch, weil du nicht mehr laufen konntest. Ne?
Tatsächlich hat uns diese Verletzung sehr zusammengeschweißt. Da hast du mir nämlich sogar noch die Fingernägel geschnitten und mich gefüttert. Da gibt es sogar noch ein Bild auf Instagram. Unser allererstes Foto auf dem Instagram-Kanal. Das ist eins, wo du mir eine Gabel in den Mund steckst. Das ist genau, ist genau nach dieser Verletzung passiert. Und damit wir heute nicht nur einfach über unsere persönlichen Erfahrungen sprechen, die ja auch relativ beschränkt sind, haben wir uns einen Experten eingeladen, den wir auch jetzt gleich reinholen. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und zwar ist es Christoph Offerhaus oder wie ich ihn nennen darf, Dr. Christoph Offerhaus. Christoph, bist du da?
Ja, ich bin hier.
Sehr schön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mal über dieses Thema mit uns zu sprechen. Wieso gerade du? warum sprechen wir mit dir? Was qualifiziert dich dafür, uns jetzt ein bisschen was über Verletzungen zu erzählen?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Bin sehr froh, dass ich hier bei euch bin. Und ich merke schon, Fingernägel ist bei dir ein Thema, ne? Das hast du jetzt irgendwie ständig erwähnt, wenn es um Verletzungen geht. Ja. Was mich dazu qualifiziert, darüber zu sprechen, also genau, du hast gesagt, ich bin Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und von jeher in der Sportmedizin unterwegs, also habe Medizin und Sport studiert und eigentlich von vornherein so diesen Weg in die Sporttraumatologie gesucht und auch gefunden. Also arbeite hier in Köln, betreue unter anderem den Olympiastützpunkt NRW Rheinland, betreue Viktoria Köln, das Nachwuchsleistungszentrum. Bei Bayer Leverkusen sind wir quasi auch so medizinischer Hintergrund, sowohl im Leichtathletik als auch im Parasport, Basketball, auch im Fußball. Genau, also das heißt, mein ganzer Tag besteht immer von morgens bis abends aus Sportverletzungen. Ja, und ich bin selber eigentlich leidenschaftlicher Kitesurfer, habe früh mit Windsurfen angefangen, weil meine Eltern immer an der Nordsee Urlaub gemacht haben. Bin dann irgendwann aufs Kitesurfen umgestiegen. Genau, und habe dann ein paar Kitesurf-Profis im Grunde genommen kennengelernt, die dann irgendwann immer zu mir kamen und meinten so, ey, ich habe mich hier verletzt, ich habe mich da verletzt, was kann ich machen? Und dann, als irgendjemand häufiger verletzt war, haben wir dann mal gesagt, so, naja, was kann man denn an Prävention machen? Und dann habe ich gesagt, naja, da muss ich vorher mal gucken, was es so an Verletzungen gibt beim Kitesurfen. Genau, und das hat dazu geführt, jetzt greife ich schon ganz viel weg, dass ich eine Studie aufgesetzt habe zu Verletzungen beim Kitesurfen. Ja, und so bin ich da immer mehr reingerutscht in dieses Themengebiet. Genau, und deswegen sitze ich jetzt hier bei euch.
Und so haben wir dich ja auch kennengelernt, ne? Weil das Thema Kiten und Verletzungen, wir haben eben schon gesagt, es geht jeden was an. Jeder wird Erfahrungen mit einer gewissen Art von Verletzung schon gemacht haben, wenn man den Sport mal ein paar Jährchen macht. Aber so richtig wissen, was in welcher Disziplin die häufigste Verletzung ist und was, wo, wie, wann passieren kann, so empirisch haben wir eigentlich noch gar keine Ahnung, oder?
Nee, genau. Also es gibt so ein paar Studien, die da gemacht wurden, so aus den Anfängen 2004, 2005, da gab es mal so eine Welle, da haben sich so ein paar Leute hingesetzt und haben das untersucht, aber da wurde überhaupt nicht unterschieden zwischen welche Disziplinen werden ausgeübt. Da gab es auch viele Disziplinen noch nicht, es gab keine Foils, genau, und so Kitesurfen steckte in den Anfängen und da kamen dann so Sachen raus wie über 50% der Unfälle oder Verletzungen geschehen dadurch, dass man sich nicht vom Kite trennen kann. Also das war...
Ich wollte gerade sagen, das ist super für die Hersteller zu wissen, dass sich in der Zeit die Safety-Mechanismen, das war gerade auch meine Frage und meine Idee, ob die sich verbessert haben. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, wenn man das mal abgleicht, dann ist, glaube ich, das heutige Quick-Release deutlich sicherer als damals das von Vipika oder Nash, wo man dann wie beim Surfboom so ein Seil hatte, wo man sich nicht von trennen konnte. Ne? Also das stimmt. Das ist tatsächlich ein lustiger Ansatz, dass man das dann auch auf das Material beziehen kann. Cool. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Christoph, sorry.
Nee, aber genau so ist es ja, ne? Und das sind halt einfach die Sachen, mit denen wir heute arbeiten. Also das waren so die ersten Studien, die es dazu gab. Und da muss man auch sagen, das sind dann so Studien mit ungefähr 200 Teilnehmern, ne? Also da ist ja auch einfach ganz klar, wenn du so eine kleine Stichprobe hast, ne, dann hast du einen Ausreißer und der verändert dir im Prinzip das ganze Ergebnis, ne? Genau, und da kam im Nachgang kamen noch mal ein paar Studien, die das untersucht haben, aber ich glaube, es wurde nie die 300-Teilnehmer-Marke erreicht und da waren einfach ganz viele methodische Probleme bei diesen Studien. Das heißt, unterm Strich muss man sagen, so wirklich wissen wir es nicht. Ne? Also wenn ich euch jetzt mal fragen würde, so spontan, was würdet ihr sagen, wo passieren die meisten Unfälle oder meisten Verletzungen auf dem Wasser oder auf dem Land?
Safe auf dem Land, oder?
Ja, genau. So, jetzt haben wir über eure beiden Verletzungen gesprochen. Das eine war ja definitiv auf dem Wasser. Ich habe auch eine Verletzung beizutragen, war auch auf dem Wasser. Genau, du hast ja deine Fingernägel auf dem Korallenriff verletzt. Also insofern, genau, ist es im Grunde genommen, wenn wir jetzt mal die Statistik von uns drei nehmen, ne, ist es zwei Drittel Verletzungen auf dem Wasser. Ne? Also wir wissen es am Ende nicht. Ne? Und deswegen brauchen wir einfach mal eine hohe Teilnehmerzahl, wo man wirklich mal abfragen kann, wer hat welche Verletzungen. Und das wird wirklich sehr, sehr detailliert abgefragt. Es wird das Equipment abgefragt. Es wird die Umgebungsbedingungen abgefragt. Also wie stark war der Wind? Welcher Spot war es oder war es halt ein Meerspot, Seespot und so weiter. Also geht wirklich wahnsinnig ins Detail. Also das heißt, wenn man dran teilnimmt, ist das schon durchaus auch ein bisschen nervig, aber das ist ja unser Ziel, ne? Dass wir genau das eben abfragen können, weil das ist halt die Grundlage, die man braucht, um dann Verletzungen verhindern zu können oder analysieren zu können. Ne? Genau.
Das wäre jetzt genau die große Frage gewesen. Du machst das ja nicht, damit die Leute danach Angst vorm Kitesurfen haben, sondern vielleicht hast du ein paar Anwendungsfälle für uns. Wann hilft uns diese Info was? Komisch formuliert. Wann nutzt uns diese Info, welche Verletzung in welchem Stadium, in welcher Disziplin, wann und wo am häufigsten passiert?
Genau, also zum einen, das ist ein Thema, mit dem ich häufig da konfrontiert werde, ne? Diese Frage, du willst ja, also ne, oder es gibt dann welche, die sofort darauf reagieren, noch so einer, der jetzt zeigen will, Kitesurfen ist super gefährlich. Nee, genau das Gegenteil, also ich sitze ja mit euch im selben Boot, ne? Und ich hab 3 Jahre am Bodensee gewohnt, ne? Und da ist das ein Riesenthema, weil da immer gedroht wird, die Spots zuzumachen, ne? Wegen Verletzungen und weil zu gefährlich sei und so weiter, ne? Und auch da gibt es total interessante Zahlen. Ne? Also um die Sportarten vergleichbar zu machen, rechnet man immer, wie viele Verletzungen pro 1000 Stunden. Das ist so eine Richtwert. Ne? Und jetzt so diese Studie jetzt von ganz Anfang 2004, 2005, die hatte so 7 Verletzungen pro 1000 Stunden Kitesurfen. Dann gab es noch mal ein paar neuere Studien, auch welche, die genau sich auf, also explizit so auf Wettkampfgeschehen bezogen haben. Da geht es halt hoch, so bis 14, 15 Verletzungen pro 1000 Stunden. Aber wenn wir jetzt mal gucken, Fußball, also genau, macht mal ein Ratespiel, schätzt mal. Fußball, wo liegen wir da? Verletzungen pro 1000 Stunden Fußball.
100?
Boah, das ist so viel. Hunden, ja? Boah. Ich hätte Verletzungen pro 1000 Stunden Fußball.
Weiß ich nicht.
Ich sag mal
deutlich mehr.
Ich sag mal 30.
Ja, ist sehr gut. Also ne, auch da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber so im Profifußball, da kann man es ja am besten irgendwie berechnen. Ne? Und da ist es natürlich auch von Saison zu Saison unterschiedlich, aber da liegen wir irgendwo so zwischen 32 bis 45 Verletzungen pro 1000 Stunden. Okay. Ja, und dann kommst du halt mit deinen 7 bis 15, ne? Also 15 sind wir ja dann auch im quasi Wettkampf Kitesurfen und dann kriegst du immer gesagt, du bist Extremsport, ne? Oder es ist alles super gefährlich. Also das habe ich ganz viel zu hören gekriegt, ne? Wo ich jetzt hingegangen bin und die Studie so ein bisschen promotet habe, so ja, das ist dann schlecht für unsere Versicherung. Nee, es ist gut für unsere Versicherung, damit wir endlich auch mal sagen können, hier irgendwie, es ist halt nicht so dramatisch. Ne? Also natürlich das Potenzial für schwere Verletzungen ist natürlich groß, ne? Wenn er irgendwie im Big Air den Schirm, ja weiß ich nicht, ne, den Lift vom Schirm verlierst und irgendwie aus 20 Meter runterknallst oder das Board nicht loswirst, dann hast du natürlich einen wahnsinnigen Impact, den du jetzt beim Fußball nicht hast. Aber von der Verletzungshäufigkeit sind wir da, glaube ich, nicht so hoch. Ne? Genau, und das andere, was du gefragt hast, also ich glaube, du wolltest fragen, was ist so der Benefit jetzt für die teilnehmen? Ne? Also was kann man da für uns draus gewinnen? Genau, also du musst ja einfach wissen, ne, also zum Beispiel, wenn wir beim Fußball bleiben, ne, ich betreue da das Nachwuchsleistungszentrum von Viktoria Köln und da ist ja ganz klar, Kreuzbandverletzungen sind ein Thema. So, und da gibt es ein ganz klares Präventionsprogramm auch von der FIFA, ja, wissenschaftlich aufgearbeitet und da gibt es einfach Übungen, die du machen kannst, um Kreuzbandrisse nicht zu verhindern, aber zu reduzieren. Und genau, und wenn du halt einfach weißt, welche Verletzung welcher Athlet am wahrscheinlichsten bekommt. Und da werden wir uns ja wahrscheinlich auch unterscheiden. Ne? Also beim Race hast du ja eine ganz andere Verletzungswahrscheinlichkeit. Wenn du jetzt, ne, irgendwie Jannes Maus hat die Tage irgendwie einen persönlichen Rekord gepostet, irgendwie 80 km/h. So, wenn du mit 80 km/h ins Wasser fällst, dann hast du ja so eine, ja, ne, Dezeleration, also so ein plötzliches Abbremsen, dass du ja eher ein Schleudertrauma kriegst. Ne? Aber der wird sich dabei ja nicht das Kreuzband reißen. Ein Freestyler, der halt regelhaft aus, weiß ich nicht, 5 bis 8 Metern quasi kaum ohne Schirmunterstützung runterkommt, der hat ja doch eine größere Wahrscheinlichkeit, sich irgendwie das Kreuzband zu reißen. Also das heißt, das sind ja ganz andere unterschiedliche Verletzungsmuster und da kann man schon präventiv arbeiten. Ja, aber dafür muss man wissen, wogegen. Ja.
Das war übrigens ganz witzig, als ich mit Max eben noch so ein bisschen im Vorgespräch ein bisschen rumgejoked habe, habe ich gesagt, das ist wirklich ein perfektes Timing, weil ich habe dieses Jahr angefangen mit etwas höheren Kite Loops. Und jetzt lerne ich einen zertifizierten Kniechirurgen kennen. Jackpot für mich. Absoluter Jackpot. Das nenne ich Prävention,
Leute. Herzlich willkommen. Jetzt brauchst du keine Angst mehr zu haben. Jetzt kannst du die 20 Meter Megaloops ziehen. Oh, genau. Der Quizzer macht das schon. Ja. Auch wenn beide Knie durch sind. Das kriegen wir hin. Aber wir sind tatsächlich jetzt bei der Thematik jetzt auch mal bei einem super, super spannenden Thema. Und ich glaube, das geht schon so ein bisschen über in ein anderes Thema, was du und Kollegen von dir euch angenommen habt. Und zwar die Frage, wenn wir uns beim Kiten verletzen, zu welchem Arzt gehen wir dann? Weil die meisten haben ja auch absolut keinen Plan davon, was wir machen. Ich kenne das selber bei mir. Ich war einmal beim Arzt, habe gesagt, so und so, ne, Orthopäden, ich habe das gemacht. Er sagte, Kitesurfen, ja, keine Ahnung, das ist irgendwas auf dem Wasser. Absolut gar kein Bezug. Und ich glaube, zu dem Thema hast du uns auch einiges zu erzählen. Weil ich glaube, das Thema hast du auch versucht, in die eine oder andere Richtung dahin zu bewegen, dass wir Leute finden, die uns wirklich helfen können, weil sie verstehen, was wir machen.
Ja, genau, absolut. Also, und das ist ehrlich gesagt ein Problem, was sich halt durch alle Könnensstufen zieht, ne? Also, wie gesagt, das, was mich ja dazu gebracht hat, mich so intensiv damit zu beschäftigen, ist, ne, also Ben Beholz ist ein guter Freund von mir aus Bodenseezeiten und der fährt jetzt keine Competition, aber der lebt einfach vom Kitesurfen, ne? Das ist sein Beruf. Und der war da irgendwo mal auf einem Filmdreh in der Südsee, ne, hat sich irgendwie auch das Knie zerlegt und hat mich dann angerufen und war so, okay, ich bin komplett lost, was soll ich machen? Soll ich nach Hause fliegen? Muss ich hier ins Krankenhaus? Ne? Und so weiter und so fort. Und das waren wirklich so die Anfänge von dieser ganzen Idee hier. Ne? Und das ist krass, jetzt, wo ich immer tiefer in diesem Thema drin bin. Also ich kriege wirklich Anrufe von World Cups, von Leuten, die sich da verletzen und sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll und hier gibt es keinen, der sich um mich kümmert, ne? Und das ist halt in den anderen Sportarten, die ich betreue, halt ganz anders, ne? Also so die olympischen Disziplinen, die haben ihre Verbände, haben Olympiastützpunkt, Verbandsärzte, ne? Die Vereine sowieso haben einen Mannschaftsarzt, der sich kümmert, und die haben halt immer einen Ansprechpartner. Genau, und das, da sind wir irgendwann mal mit so ein paar Leuten zusammengestoßen, die das genauso empfinden, und haben den Verein Surfmedizin gegründet vor, wann war das jetzt, 2011, glaube ich, Ende 2021, genau. Und das ist ein Zusammenschluss einfach von Medizinern, von Physiotherapeuten, von Sportwissenschaftlern, die selber eigentlich nahezu alle irgendwie Wassersport betreiben. Also es geht auch nicht nur ums Kiten, es sind alle im Prinzip Wasserbrettsportarten, also auch Wingfoilen, Surfen, alles Windsurfen, genau. Und da gibt es einfach also es ist ein gemeinnütziger Verein, ne? Also das heißt, keiner verdient da irgendwie Geld mit. Im Gegenteil, wir müssen immer so ein bisschen schauen. Wir machen so Lehrveranstaltungen und sowas, die kosten Geld, und müssen immer gucken, dass wir nicht irgendwo in den Miesen landen da. Genau, und da gibt es einfach einen Internetauftritt und da gibt es eine E-Mail-Adresse und da kann man sich dran hinschreiben, ne? Und dann ist es jetzt nicht so, dass du dann irgendwie per Telefon jetzt irgendwie von einem Arzt behandelt wird, sondern wir haben halt einfach ein großes Netzwerk, was sich komplett über den deutschsprachigen Raum erstreckt, und dann suchen wir halt Leute, Experten aus der Umgebung, die zum einen sich mit dem verletzten Gliedmaße oder mit der Verletzung intensiv beschäftigen, die aber eben selber auch Ahnung vom Kitesurfen haben, ne? Also wissen, welche Kräfte da wirken, worauf man achten muss jetzt in der Reha und so. Ja.
Ey, das ist ja mal eine übelst wichtige Info. Surfmedizin e.V., habe ich gerade schon mal geguckt, ihr habt ja sogar eine Instagram-Page.
Genau.
Habt jetzt erstmal zwei Follower mehr. Mich persönlich und den Kiteboys-Kanal.
Ja, sehr gut.
Und Max macht ja gleich auch noch.
Ich komme gleich auch hinterher. Ja,
genau. Okay, cool. Das ist super. Und du hast ja schon gesagt, du hast schon mit dem einen oder anderen Profi auch zusammengearbeitet oder die betreut. Was waren bisher so die Verletzungen, die dir so des Öfteren begegnet sind?
Also es sind ganz viele Verletzungen der unteren Extremität, ne? Sprunggelenk, Kniegelenk, das sind so die Klassiker, aber auch wirklich Schulterluxation, ne? Also ausgekugelte Schultergelenke, Ellenbogenluxation und viele in der Tat, Max, so wie du das beschrieben hast gerade, eben auch so Schleudertraumata, ne? Also wirklich Leute, die bewusstlos im Wasser dann sind, das ist echt eine gefährliche Situation. Boah. Oder auch danach irgendwie sagen, sie wissen noch, wie sie rausgekommen sind, und dann können sie sich anschließend an nichts mehr erinnern. Ne? Genau, das sind so die Sachen, mit denen ich regelmäßig zu tun habe. Ja.
Hast du denn irgendwie, das würde mich jetzt mal super interessieren, so ein bisschen gemerkt, dass dieses Ja, ich sag mal, der Sport ist jetzt mittlerweile auf eine andere Art und Weise gefährlich geworden, aufgrund dieses ganzen Big Air-Hypes. Früher war das das Wake-Style. Da passieren in den allermeisten Fällen irgendwelche Knieverletzungen. Die Profis sind dann teilweise mit zwei Braces auf einmal gefahren, diese Vollcarbon-Dinger da. Aber beim Big Air habe ich so das Gefühl, manchmal, wenn ich mir das angucke, wenn der jetzt ganz blöd vom Himmel fällt, dann sieht das ganz katastrophal aus. Kannst du das bestätigen, dass die Verletzungen irgendwie auf eine andere Art und Weise schlimmer geworden sind?
Also das, da muss man jetzt aufpassen, ne? Das eine ist ja quasi einfach nur mein persönliches Erleben, ne? Aber dann sind wir wieder bei diesem Jahr Stichprobe, ne? Wir reden über 10, 20, 30 Patienten, ne? Oder Patientinnen. Das ist natürlich was anderes, als wenn man da jetzt in eine Studie reingeht, ne? Und die läuft ja gerade noch. Insofern habe ich da keine Ergebnisse, die ich jetzt irgendwie präsentieren will. Natürlich gucke ich.
Dazu gibt es dann aber nochmal eine neue Folge.
Ja, gerne.
Das haben wir schon im Vorlauf bequatscht, dass wir da mal ganz ausführlich die ganzen Auswertungen uns mal anschauen, weil das ist tatsächlich auch nochmal ganz spannend. Aber zurück zum Thema Big Air. Was hältst du denn von meiner Aussage?
Nee, genau. Also ich glaube, das ganz große Ding ist in der Tat, wenn sie das Board nicht loswerden, ne? Also das sieht man bei Yannick, das sieht man jetzt bei Mark Jacobs, ne? Das ist das große Problem. Ich glaube, wenn die aus so einer großen Höhe runterkrachen, das ist auch unangenehm, aber richtig gefährlich wird es, wenn sie das Board nicht loswerden. Ne? Genau, und da haben wir jetzt einfach gesehen, also da reden wir dann eher so über, ne? Also mal eine grobe Einteilung von dem, was ich erlebe, Big-Air-Unfälle, Knochenbrüche, Freestyle-Unfälle, Bänderrisse, und Race Schleudertraumata, ne? Aber das ist jetzt, wie gesagt, einfach nur aus meinem Erleben in der alltäglichen Praxis, das, was ich so sehe. Was super spannend ist, auch das wird ja abgefragt und dann sind wir, ne, die Erkenntnisse irgendwie Anfang der 2000er war so, okay, ne, was jetzt so Equipment angeht, wir brauchen irgendwie ein besseres Safety-System, die schlimmen Unfälle passieren, wenn wir uns vom Kite nicht trennen können. Ich bin mal gespannt, was ich sehr viel selber behandelt habe, ich weiß nicht, ob das, ne, muss man immer eingeschränkt sagen, die Studie jetzt so wiedergibt, ist mit zunehmender Kraft der Kites, Höhe der Sprünge und so weiter, haben wir zunehmend Rippenbrüche, Rippenverletzungen und auch Wirbelsäulenverletzungen, die gar nicht durch einen Unfall bedingt sind, sondern durchs Trapez letztendlich, ne? Und also auch da, wenn du mal so in den Profibereich reinguckst, ne? Liam Whaley ist jetzt relativ lang schon raus, sagt er ja öffentlich wegen Rückenverletzung. Natalie Lambrecht ist raus wegen Rückenverletzung, ne? Das sind zwei ganz große Gesichter im Prinzip aus dem Big Air. Also, und wie gesagt, dann habe ich eben viel so von Patienten, Patientinnen, die ich behandle, die einfach ja da Verletzungen haben, ne? Also insofern, man weiß nie, was da rauskommt, aber vielleicht sind auch da Ansätze, ne? Also ich glaube, jetzt keiner von euch beiden würde sich ein Sitztrapez anziehen, aber es gibt eigentlich, ja genau, ihr lacht, genau, das ist es halt. Medizinisch gibt es eigentlich keinen Grund, ne? Also ich fahre ein Hüfttrapez, ja, aber medizinisch gesehen gibt es eigentlich keinen Grund und ehrlich gesagt auch vom Kiten her gibt es keinen Grund, weil es ist sogar fast noch logischer, weil du ja mit dem Hüfttrapez was hoch rutscht, irgendwie ja auch deinen Fixpunkt veränderst und damit ja auch deine ganzen Power-Depower-Eigenschaften der Bar. Ne? Also eigentlich wäre es auch aus Sicht des Kitesurfers ja sinnvoller, einen nicht verschiebbaren Fixpunkt zu haben. Ne? Aber ich kenne auf jeden Fall außer, ich bin aber natürlich auch an der unteren Kante der Skill-Levels unterwegs, ne? Aber eigentlich hat mir zumindest noch keiner irgendwelche Gründe sagen können, warum man nicht mit dem Sitztrapez fährt, außer dass es uncool aussieht. Und wehtan kann, ja.
Das ist wahrscheinlich einer der einzigen Gründe. Man muss aber tatsächlich dazu sagen, wir haben lange, lange Zeit tatsächlich Sitztrapeze benutzt. Das kam aus dem Landboarden.
Ja.
Da sind wir super lange Sitztrapeze gefahren und wir haben, das muss man sagen, einen Kollegen bei uns, der kommt auch aus Düsseldorf, der ist lustigerweise, ja, passt ein bisschen zu unserem Thema, der ist Physiotherapeut und der fährt immer noch ein Sitztrapez und das ist die einzige Person, die wir kennen, die ein Sitztrapez fährt, wo das fantastisch gut aussieht. Also,
ja, der kann auch krass fahren, ne? Der kann krass kiten. Ja. Und, also ich bin zwischendurch tatsächlich auch mal für 2 Jahre auf ein Sitztrapez umgestiegen, habe in diesen 2 Jahren auch wirklich guten Progress gemacht und ich glaube tatsächlich, ich würde mit einem Sitztrapez besser kiten langfristig als mit einem Hüfttrapez, weil wenn das Ding hochrutscht, hast du einfach den Schwerpunkt nicht mehr in der, das passt, der Kite packt dich nicht mehr in der Mitte, des Körperschwerpunkts, sondern weiter oben. Ich fand das aber eigentlich immer ganz angenehm, dass der Schwerpunkt ein bisschen tiefer war. Und für alle, die ein Sitztrapez haben möchten, was vielleicht nicht ganz so übelst scheiße aussieht, jetzt mal unbezahlte Werbung, das Iron B2. Das ist nämlich ein Sitztrapez, wo noch so eine Boardshorts dran ist. Gut, Boardshorts überm Neo kann man sich jetzt drüber unterhalten, ist wieder ein anderes Thema. Aber fand ich auf jeden Fall für meine damaligen Zwecke auf jeden Fall.
Das ist gut. Auch für den Mann einigermaßen bequem, ne? So in der Körpermitte.
Ja.
Im Vergleich zu anderen Sitztrapezen, die man aus der Kiteschule kennt, weil die sind auf jeden Fall gar nicht angenehm.
Das stimmt. Aber genau. Was könnte naja, dann zum Beispiel, ist dann zum Beispiel vielleicht, ist jetzt sehr hart, daraus direkt eine Ableitung zu treffen, weil wir haben noch keine Ergebnisse oder so, aber ich könnte mir dann vorstellen, dass vielleicht ein Hardshell-Trapez sinnvoller sein könnte als ein Softshell-Trapez, wenn denn diese Rippenbrüche beispielsweise durch die daraus resultierende Quetschung des Kites irgendwie entstehen, oder?
Ja. Also wie gesagt, das ist ja genau das Spannende, ne? Weil das, was wir ja gerade machen, ist ja genau das, was immer passiert und was ja rein wissenschaftlich totaler Humbug ist, ne? Dann sitzen immer so drei Möchtegern-Experten zusammen, ne? Und philosophieren jetzt, ne? Ja, ich habe gehört, der hat die Verletzung und ich hatte mal das, also müssen wir doch das und das ändern, genau. Und darum geht's eigentlich, ne? Dass genau dieses subjektive Empfinden einfach durch eine hohe Fallzahl irgendwie gelöscht wird und damit hast du halt wirkliche Ergebnisse, womit du arbeiten kannst, genau. Und dann kannst du, ne, wenn sich jetzt sowas bestätigen würde, dann hast du einen technischen Ansatz, ne, dass du sagst, wir müssen am Equipment was verändern. Ne? Wir haben ja einfach wahnsinnig viele Rückenverletzungen und Rippenverletzungen durch das Trapez, durch die ständige Überbelastung. Ne? Oder wir haben, ne, eben dieses Beispiel gerade, viele Kreuzbandverletzungen im Freestyle. Ne? Und da gibt es ganz klar, gerade Kreuzband, das ist mein eigentliches Forschungsschwerpunkt. Ne? Also hier diese Kitesurf-Geschichte ist wirklich so eine, ja, war aus so einer Spaßlaune raus, wirklich, dass wir gesagt haben, wir ziehen das jetzt mal groß wissenschaftlich auf. Ne? Und also bei der Kreuzbandruptur, da gibt es ganz klare Präventionsprogramme, die hundertfach wissenschaftlich untersucht sind, wo man sagt, wenn man diese Trainingsform macht, dann kann man da präventiv arbeiten. Ne?
Genau. Cool. Was würdest du denn sagen, ist die ungefährlichste Wassersportart, und ich gebe direkt mal eine Vermutung ab, Suppen, oder?
Richtig.
Also wer sich beim Suppen verletzt, der ist selber schuld, würde ich sagen.
Ist witzigerweise der Maurice Balke, das ist ein guter Freund, schon langjähriger Kollege von mir, der hat es in der Tat untersucht. Also es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung zum Suppen, genau. Ja, es ist die ungefährlichste Sportart, ja.
Ja. Ach, krass. Das ist genau. Ja witzig.
Ja.
Das ist jetzt witzig. Würde mich auf der anderen Seite aber mal interessieren, was kann beim Suppen passieren? Also ich erinnere mich an meine letzte Sub-Tour, wo ich tatsächlich auf der Ruhr ohne H, deswegen konnte ich mir das noch gut merken, näher von der, was war das, Mönchengladbach, die Ecke, da sind wir so eine Flusstour gefahren und sind durch so Stromschnellen gefahren. So, und was wir nicht bedacht haben, dass natürlich der Wasserstand mal anders ist. Und uns hatten Freunde gesagt, so, das ist ganz gut, aber dann war es irgendwie mal ein bisschen heißer. Ja, und da waren Steine drin. Und hätten wir uns nicht hingekniet, dann wäre das wahrscheinlich ganz böse in die Hose gegangen. Aber sonst beim Suppen kann ja eigentlich nicht viel passieren, oder? Es sei denn, schlägt ein Blitz ein oder also
Meerestiere, ne? Sowas gibt es auch noch.
Stimmt.
Ja, stimmt. Ja, genau. Ja.
Das war
stark. Das ist witzig. Und ich meine, Wir können jetzt viel, ich würde dich natürlich super gern nach der gefährlichsten Disziplin im Kiten fragen, aber es ist A, eine Frage, die man pauschal wahrscheinlich so nicht beantworten kann, plus wir haben ja noch gar keine Ergebnisse.
Kann man beantworten, habt ihr die Tage bei euch gepostet? Das sind Kiter nach dem Kiten mit dem Bier in der Hand auf dem Surfskate, die es nicht können. Das ist
wir wollen hier niemanden angucken,
was?
Max.
Was sagst du denn, Christoph, was hätte tatsächlich in der Situation passieren können? Weil ich glaube, es war ganz kurz davor, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert.
Also das ist wirklich, ich habe 5 Jahre in der Handchirurgie gearbeitet. Glas in der Hand und sich damit aufs Maul legen, ja. Das ist, da ist nicht viel Platz, ne? An der Hand zwischen Gefäßen, Nerven, Sehnen und so, das kann richtig, richtig übel enden.
Ich
meine, zum Glück war dir das Bier war dir offensichtlich so wichtig, dass du dich lieber auf den Rücken abgelegt hast. Aber das war sowas, wo ich mir angeguckt habe, habe gesagt, ja, okay, das ist das sind die Sachen, die bei mir auflaufen. Ja.
Das war nicht smart, retrospektiv.
Ja, genau. Nein, aber in der Tat, also die Also mit einer der größten Gefahren ist letztendlich auch so ja, Selbstüberschätzung oder sowas, ne? Oder immer dieser Wunsch, möglichst nah am Strand, damit es möglichst viele machen, das, den möglichst krassesten Move irgendwie zu präsentieren. Das sind einfach so die Sachen, genau, irgendwann mal für Vorträge, ne? Dann durchforstest du so YouTube nach irgendwelchen schönen Videos und das ist eigentlich das immer, wo sie auf den Strand knallen. Ne? Also das ist letztendlich das Gefährlichste an dem Sport. Ne?
Ja, ich kenne auch wirklich fast niemanden, der immer seine Big Air Moves direkt in Strandnähe machen muss. Ah, doch, Max ist ja dabei. Ja, doch, Max kenne ich. Max macht das lieben gern.
Ich habe mich tatsächlich auch schon gut verschätzt. Erst letzte Woche. Wir waren am Zandmotor gewesen und da war so eine Lagune. Und die war noch nicht ganz vollgelaufen. Und ich habe dann halt irgendwie einen Kite Loop gezogen und habe da noch was Neues hinterher gemacht. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, der Sand kommt relativ nah und ich bin tatsächlich auch auf dem Sand gelandet. Also ich habe gar kein Wasser mehr gesehen, aber ich habe mich so gut gefangen, dass ich da mit der Kante so gerutscht bin. Also es ist tatsächlich nichts passiert.
Ja.
Also ich sah aber, glaube ich, nicht gut aus.
Christoph, ich sag dir, das ist eine Frage der Zeit, bis wir uns das nächste Mal sehen.
Ja, das war ja eigentlich mein Hintergedanke. Ich wollte noch ein bisschen Kundenakquise betreiben mit euch beiden. Ich habe das gesehen, was ihr so veranstaltet habt. Ich sage, okay, das dauert nicht mehr lang.
Du hast dir gedacht, bei den zwei Vollidioten, ja, genau. die kommen auf jeden Fall zu mir. Aber was mich jetzt tatsächlich jetzt nochmal super interessiert, wir haben ja tatsächlich bezüglich der Studie, und das ist uns super wichtig, dass wir das heute nochmal hervorheben, noch, wie lange, 2 Wochen Zeit?
Bis Mitte Juni. Genau. Also wir haben am 5.
bis Mitte.
Genau, die läuft 6 Monate. Wir haben am 15. Dezember gestartet. Wir mussten aus verschiedenen Gründen King of the Air abwarten, bevor wir das starten konnten. Und genau, und dann läuft 6 Monate. Das ist vorher festgelegt im Ethikantrag und so weiter. Und das heißt also, bis Mitte Juni läuft die noch.
Das heißt, wir müssen definitiv spätestens nach heute noch einige Leute dazu bewegen, bei deiner tollen Studie mit dran teilzunehmen. Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe es selber auch noch nicht gemacht.
Du bist so ein Ficker, ne? Alter, das ist nicht dein Ernst. Ja, also
der weiß, dass da noch Potenzial ist, dass was geschehen könnte und deswegen wartet genau. Er noch.
Also wir verlinken euch die Studie auf jeden Fall einmal in den Shownotes bei Spotify, dann findet ihr die auch bei uns auf dem Instagram-Profil in dem Post drin zu dieser Folge. Oder ihr gebt einfach Sporttrauma Offerhaus bei Instagram ein. Da gelangt ihr auch relativ schnell dahin. Und ich habe diesen Fragebogen einmal ausgefüllt. Das geht rucki-di-zucki, wirklich rucki-di-zucki. Es ist natürlich sehr detailliert, weil wir auch detaillierte Ergebnisse haben möchten. Aber ganz ehrlich, ey, wir haben so viele Zuhörer. Das solltet ihr eigentlich wirklich alle mal machen und nehmt euch diese 5 Minuten, ne? Weil wir können alle davon profitieren, wenn wir mehr wissen über das Thema Verletzungen und Kiten und vor allen Dingen auch wirklich detailliert, um dann eben die Frage stellen zu können, die ich eigentlich auch vorhatte, dir zu stellen, was kann ich denn jetzt als angehender, möchte gern Big Air Kitesurfer präventiv tun, um nicht bei dir in 2 Wochen auf dem Stuhl zu sitzen mit, weiß ich nicht, einem gebrochenen Knie oder was auch immer.
Also Entschuldigung, dass ich da nochmal einhaken muss, einfach nur, dass, also je nachdem, wie viele Verletzungen man hat, kann das auch echt 20 Minuten dauern, den Fragebogen auszufüllen, ne? Also genau, ich bin einfach mal ein bisschen vorsichtig, den Leuten zu sagen, ja, also wenn du keine Verletzung hattest, das ist auch übrigens wirklich explizit jeder aufgerufen, dran teilzunehmen, also wenn er sie noch nie verletzt war, auch das ist wichtig, da werden dann ein paar Infos zum Equipment abgefragt und zu den Spots, wo man kitet etc. Und das hilft so ein bisschen dann hochzurechnen, ne? diese Rate der Verletzungen pro 1000 Stunden, obwohl das in unserem Setting nicht der absolute Fokus ist. Das hat jetzt verschiedene studientechnische Gründe. Das kann eben sehr schnell gehen, wirklich in 30 Sekunden, dass man durch ist, wenn man noch nie eine Verletzung hatte. Wenn man aber mehrere Verletzungen hatte, also so 2, 3, dann muss man wirklich bei jeder Verletzung alles wieder neu angeben, weil wir ja genau zu jeder Verletzung wissen wollen, wie sie entstanden ist, ne? Und mit welchem Equipment. Ne? Und es reicht halt nicht, irgendwie abzufragen, hey, was fährst du für ein Board und welche Verletzungen hattest du? Weil kann ja sein, dass du jetzt heute das eine Board fährst und die Verletzungen sind aber damals mit einem ganz anderen Board geschehen. Ne? Also deswegen, also es kann auch sehr aufwendig werden, aber jetzt länger als 20 Minuten nicht. Einfach nur, dass sich jetzt nicht jemand hinsetzt und irgendwie sagt, okay, ich mache das jetzt mal in 30 Sekunden und dann ist es wieder so, ah nee, ist jetzt doch zu lang und dann ist er raus und dann haben wir wieder so einen abgebrochenen Fragebogen. Genau.
Ja, guter Punkt.
Ja, was du machen kannst, also nochmal, genau verletzungsspezifisch kann ich es dir noch nicht sagen, weil ich noch keine Ergebnisse habe. Ne? Und du hast jetzt speziell auf Big Air-Kiten bezogen. Ne? Genau, ist letztendlich einfach eine gute Schule. Ne? Also gilt, glaube ich, für jeden Skill-Level. Ne? Also das sind, glaube ich, auch viele Verletzungen, die am Anfang entstehen. Also das ist lustig, dazu gibt es schon Daten. Also die Verletzungsquantität, also die Häufigkeit, ist bei Anfängern deutlich höher als bei Fortgeschrittenen. Die Verletzungsschwere ist aber deutlich höher bei den Fortgeschrittenen als bei den Anfängern. Ne? Also das war mal so eine Studie aus 2010, 11, 12, irgendwie so um den Dreh. Genau, also insofern glaube ich, dass es schon viel ausmacht. Das Beste, was du machen kannst, sich halt langsam rantasten. Ne? Also nicht sagen, okay, habe ich selber gehabt, irgendwie einen Freund, mit dem ich irgendwie mal in Tarifa war und der meinte so, boah, heute mache ich jetzt mal meinen ersten Kite-Loop. Ja, der kam natürlich mit einem blauen Auge und so raus. Ne? Also einfach jetzt zu sagen, ich gehe raus und mache irgendwie einen Kite-Loop, ist natürlich sehr verletzungsträchtig, als wenn der irgendwie, ja, natürlich am besten mit Lehrer oder aber auch mit Tutorials, mit Freunden sagst, okay, ich mache das jetzt Schritt für Schritt, da gibt es ja Vorübungen zu, ne? Die macht aber nicht jeder. Ansonsten ist, glaube ich, generell ein gesundes Maß an Fitness, ne? Also ich glaube, da gibt es halt natürlich auch total viele, die das ganze Jahr keinen Sport machen und dann, oh super, es ist Pfingsten, ich fahre jetzt nach Holland und gehe wild kiten, ne? Das ist, gilt auch fürs Skifahren, ne? Das ist, wenn du sonst keinen Sport machst und dann einmal meinst, in 3 Tagen jetzt dein ganzes Sportpensum fürs Jahr nachzuholen, auch das ist natürlich verletzungsträchtig. Ne? Und dann das Lieblingsthema, ich rede aus Sicht des Mediziners, nicht des Kitesurfers, es wäre halt Aufwärmen. Ne? Macht keiner.
Aber, oh, da habe ich direkt, eine Frage zu. Reicht das Pumpen aus, das Aufpumpen des Kites? Ist das Aufwärmen genug?
Nein. Natürlich nicht.
Verdammt!
Scheiße, aber auch.
Genau.
Ja. Ja, das machen wir nie. Das müssen wir eindeutig mal eingestehen, Max.
Ja, doch, es kommt drauf an. Also, ich mache das doch schon manchmal.
Ja?
Ja, mit so einem kleinen Tornado.
Tornados am Vorabend zählen nicht, wollte ich gerade sagen.
Nee, aber das ist super, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist auch so ein Thema, man kommt zum Spot, meistens fährt man lange im Auto, ne? Die meisten Leute jetzt bei uns im Umkreis NRW, wir sitzen 3 Stunden im Auto, sind mega hyped, kommen an den Spot und gehen einfach los. Und wenn ich überlege, ich gehe unter der Woche nicht ins Gym, ich gehe klettern so und da wärme ich mich halt immer auf. So, das ist vollkommen normal, weil man hat das Setting, man sitzt dann auf der Matte, wärmt sich auf und so weiter. Kurz einmal durchdehnen. Und wenn man am Spot ist, ne, das ist gerade im Winter, wenn es kalt ist, ist eigentlich das Dümmste, was man machen kann, direkt rauszugehen, weil da scheppert es dir direkt durch, ne? Wenn du einmal kurz mal das Bein überstreckst. Ne? Das ist dann eigentlich super dumm, aber wir machen es nicht, weil ich glaube, das ist einfach so das Feeling vom Kiten. Kiten ist auch super viel, hat mit Emotionen zu tun, dass man den Sport halt macht, weil man, ja, man einfach gehypt davon ist und man wird dann überwältigt von der Situation in Ägypten. Wir sind um 10 Uhr morgens gelandet, ich war um 11 Uhr auf dem Wasser und hab da direkt Scheiße gemacht, so, weißt du? Da passieren dann, glaube ich, die schlimmsten Verletzungen, weil man einfach nicht überlegt und einfach macht. Ne? Also im besten Fall wäre der Tipp hier einfach mal ein bisschen gemütlicher angehen lassen. Ne?
Ja, das finde ich gut, das finde ich sehr, sehr gut. Also das nehmen wir uns mit, Max, würde ich sagen, das Thema vorher mal aufwärmen. Und ich meine, wir gehen ja eh relativ vorsichtig an Dinge ran. Und wenn du was Neues ausprobierst, fragst du mich natürlich auch erstmal, wie das funktioniert, damit ich das in Ruhe erklären kann. Das ist ja auch.
Das sowieso.
Das ist ja auch logisch.
Also, aber bei dem Thema ist jetzt wieder eine Sache offen, die ich mich auch schon super oft gefragt habe. Das gibt es jetzt noch nicht so häufig, dass wir irgendwie so eine App haben, wo es halt aufs Kitesurfen explizit Trainingseinheiten oder präventive Übungen gibt, so das könnte sich ja auch daraus entwickeln. Ne? Also es hat man schon mal hier und da auf Instagram gesehen, aber so wirklich fest gibt es es ja nicht, ne? Dass man jetzt sagt, du machst jetzt jede Woche mindestens 3-mal folgende Übungen und dann bist du in der Saison einigermaßen fit, wenn du jetzt nicht so oft ins Gym gehst oder so. Ne? Das wäre dann auch mal interessant, ne? Spezielle Übungen, um dann halt präventiv vorzugehen. Aktuell wissen wir das noch nicht, aber du sagtest, beim Fußball zum Beispiel können wir bezüglich des Kreuzbands was machen. regelmäßig. Das wird dann ja beim Kiten hoffentlich auch so sein, wenn wir uns das zu Herzen nehmen. Oder wie siehst du das?
Nee, ja, kann man absolut. Ne? Ich meine, es gibt ja auch einen Entwickler, der irgendwie so eine große Academy-App hat. Ne? Also ich weiß es gar nicht. Ich kenne die jetzt nicht gut, ob das integriert ist. Aber da kann man theoretisch ja auch wunderbar so ein Aufwärmprogramm integrieren oder sowas. Ne? Also das sind alles Sachen, die man mit Sicherheit machen kann. Ne? Also nochmal, ich meine, ich rede ja jetzt hier groß, ne? Geht mir ja nicht anders. Also wenn ich da bin, es soll ja irgendwie auch so bleiben, dass es eine Sportart ist, die ein gewisses Feeling halt transportiert, ne? Und genau, dass man da auch mal aufs Wasser rennt und sich nicht aufgewärmt hat, ne? Aber es war ja eure Frage, was man machen kann. Ne? Es gibt mit Sicherheit auch viele Leute, die kicken gehen, ohne dass sie sich vorher irgendwie dehnen oder sowas, ne? Also.
Ja, wir sind auf jeden Fall extrem hyped und sehr auf die Ergebnisse gespannt. Kann man schon absehen, wann wir eine Folge machen können, wenn die Ergebnisse da sind und auch schon ausgewertet sind? Wie lange dauert dieser Prozess noch, wenn du sagst, Fragebogen abgeschlossen, jetzt, dann geht's ja weiter, dann musst du das ja alles irgendwie auswerten.
Genau. Also Ziel ist eigentlich Ende des Jahres, ne? Also das ist ja, muss man auch immer dazu sagen, ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwie was, wofür ich bezahlt werde oder mein Hauptjob, ne? Also das heißt, ich bin da ja auch nicht alleine, ne? Sind mehrere beteiligt, mehrere Ärzte, wir haben Doktoranden auf dem Projekt, genau, und das heißt, wenn das jetzt abgeschlossen ist, dann muss man erstmal so eine Datenbereinigung machen, ne? Muss man einfach erstmal gucken. Es gibt, also dieser Fragebogen, der hat über 450 Antwortmöglichkeiten in 5 Sprachen. So könnt ihr euch jetzt überlegen, dass, und dann gibt es hinten, also wir haben probiert, möglichst wenige Freitextfelder zu haben, weil das jetzt irgendwie durchzugehen bei tausenden Antworten ist halt nicht möglich, ne? Und damit es halt statistisch möglichst sauber ist, aber dann gibt es manchmal einfach Leute, die in dem Freitextfeld irgendwas eingetragen haben, weil sie es im Fragebogen zum Beispiel nicht verstanden haben. Da muss man das dann retrospektiv nochmal so anklicken, wie es gewesen wäre. Also das heißt, dann ist so eine Datenbereinigung notwendig. Dann muss man das alles erstmal exportieren in ein Statistikprogramm, dann alles auswerten. Und dann müssen wir das so auch zusammenschreiben. Und da es ja am Ende auch eine wissenschaftliche Arbeit ist, ist da für uns natürlich auch dran gelegen, das irgendwie international zu publizieren. Und so richtig über die Ergebnisse reden werden wir natürlich erst, auch wenn das publiziert ist. Ne? Und das wird natürlich auch nochmal ein Prozess sein. Ne? Dann müssen wir das erstmal schreiben, dann geht das an so ein Journal, dann gibt es so ein Peer-Review-Verfahren, ne? Also dass quasi Leute das lesen, die aber unsere Namen nicht kennen und so weiter. Dann wird das bewertet. Dann kommt manchmal nochmal Rückfragen und so weiter. Das ist alles ein Prozess, der schon dauert. Also das heißt, das kann schon sein, dass das, also Ende des Jahres wäre tipptopp. Es kann aber auch sein, dass es im Prinzip noch ein Jahr dauert. Ne? Das liegt aber dann daran nicht, dass wir nicht daran arbeiten, sondern dass diese ganzen Prozesse durchlaufen werden müssen und wir im Endeffekt über die Ergebnisse erst so richtig reden können, wenn es dann auch offiziell publiziert ist. Ne?
Ich finde, mit dem Wissen kann man sich diese 10 Minuten für den Fragebogen oder im Worst Case 20 mit einem noch viel, viel besseren Gewissen nehmen. In dem Wissen, dass da Leute einfach im Hintergrund dran arbeiten, die den Sport sicherer machen möchten, die mehr aufklären möchten und naja, die halt vor allen Dingen auch einfach das maßgeblich in ihrer Freizeit machen. Das muss man ja vielleicht auch mal dazu sagen. Ne? Ich würde mal vermuten, dass du auch arbeitstechnisch ganz gut eingebunden bist.
Ja. Ja, wir nehmen hier gerade 13 Uhr auf und
an einem Montag.
Genau. Ja. Nee, genau so ist es. Und das ist, also ist auch wirklich total lieb, dass du es so sagst und dass ihr mir hier irgendwie auch ja den Raum gebt, darüber zu sprechen, weil das ist in der Tat sehr, sehr schwierig. Ne? Ich meine, wir werden heute alle zugeballert. Ich meine, jeder von uns macht jeden Tag sein E-Mail-Postfach auf und dann sind da 1000 Newsletter und irgendwas. Ne? Instagram hast du immer eine Story, wisch, wisch, wisch. Ne? Und genau, das ist total schwierig. Irgendwie musst du die Information komprimieren. Ne? Also wenn du irgendwie so auf Instagram aktiv sein willst, möglichst kurz, aber dann irgendwie den Leuten zu vermitteln, welche Tragweite das hat oder warum das wichtig ist, ist einfach schwierig. Ne? Und das siehst du auch, ich hab so ein Reel halt gemacht dazu, in dem ich halt einlade, an der Studie teilzunehmen. Das hat über 100.000 Views. Also das heißt, das Ding ist total viral gegangen. Ich saß neben meinem Handy, also ich hatte da wirklich keine Ahnung von. Erstes Reel, was ich in meinem Leben gemacht habe, habe mir da ein bisschen natürlich professionelle Unterstützung genommen, die ich glücklicherweise im Freundeskreis hatte. Und habe das da abends released und dann plötzlich kam so Blob Instagram, ne, du hast 15.000 Views und sowas. Und ich war so, okay, was passiert hier gerade? Ne? So, was aber am Ende der Output war in der Studie, ne, also was dann Klicks auf die Studie waren und wer dann am Ende teilgenommen hat. Ne? Also da, das kannst du mal um den Faktor 100 runterrechnen oder noch mehr. Ne? Also das ist wirklich krass, dass es eine wahnsinnige Reichweite hatte, aber genau, die Leute wirklich dann dazu motivieren, komm, du musst jetzt mitmachen, das ist total schwierig, weil wenn du es zu lange machst, dann hört keiner mehr zu in diesem Massenbeschuss, den wir heute haben in den Medien, und wenn du es zu kurz machst, dann sieht irgendwie keiner die Notwendigkeit dran teilzunehmen. Ne?
Voll, ja. Spreaden. Wir müssen das spreaden so in der Community. Ne? Das ist jetzt eine einmalige Gelegenheit, diese Daten zu kriegen. Ne? Wer weiß, ob sich in 5 Jahren nochmal jemand die Mühe gibt, sollten wir nicht genug Fragebögen zusammenbekommen. Also in diesem Sinne, ich glaube, ich habe es relativ klar gemacht. Ihr findet diesen Fragebogen und ihr füllt ihn bitte aus. Richtiger Befehlston hier. Wir sind schon wieder bei einer Dreiviertelstunde und ich habe auch auf meinem Fragenzettel nichts mehr drauf. Max, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Nee, bei mir sieht es tatsächlich genauso aus. Umso höher ist die Spannung, tatsächlich das ganze Thema nochmal auszuwerten, weil das wird uns tatsächlich dann nochmal einen deutlicheren Weitblick geben. Und ich glaube, Christoph, du bist auch schon sehr gespannt, dann auch jetzt schon mal Mitte Juni mal so ein bisschen reinschauen zu dürfen und uns auf die Folter spannen zu müssen, noch monatelang. Ich glaube, das wird für dich ein sehr, sehr cooler Prozess, mal durch die ganzen Dinger durchzugehen und dir dann auch mal so ein paar Storys zu verbildlichen, weil man, glaube ich, dann zu jedem Fragebogen, wo dann mal was passiert ist, dann sich auch vorstellt, okay, wow, wie ist das jetzt gerade passiert? Was hat er da für einen Trick gemacht? Ich glaube, das wird ein sehr, sehr, sehr spannender Prozess für dich.
Ja.
Ich glaube, der wird super viel Spaß machen und super interessant. Und was natürlich dann auch sehr, sehr interessant sein wird, dass, glaube ich, der ein oder andere Hersteller an deiner Tür klopfen wird und sich da mal einen Einblick verschaffen möchte. Ne?
Ja, das ist in der Tat ganz interessant. Also ich bin ja natürlich auf Hersteller auch zugegangen im Vorfeld. Ne? Und ich bin da keinesfalls abgelehnt worden. Also bin da mit sehr offenen Armen empfangen worden, auch von verschiedenen Herstellern, die auch, ne, das war das Freund mit King of VR, dass ich gesagt habe, also die haben dann gesagt, so, boah, finden wir super, wir unterstützen dich. Wir unterstützen dich zum Beispiel, indem wir es an all unsere Fahrer und Opinion-Leader schicken und denen sagen, dass sie daran teilnehmen sollen. Und dann meinte ich so, ja, ihr habt ja auch so super Instagram-Kanäle, ne? 100.000 Follower und sowas. Und meinte ich so, nee, no way, also auf gar keinen Fall. Und das kann man natürlich aus einem Marketing-Sicht total nachvollziehen, auch wenn du ja im Endeffekt Prävention machen willst, aber es darf auf keinen Fall irgendwo in unserem Umfeld das Wort Verletzung halt fallen. Ne? Also das heißt irgendwie so, hast du Support von den Brands, die sagen, ja, ich schicke das an die Fahrer, dann aber mit der Einschränkung, okay, das machen wir aber jetzt nicht vor dem King of VR. Wir wollen nicht, dass die sich vor diesem großen Event allein nur gedanklich mit Verletzungen beschäftigen, auch das ist nachvollziehbar. Ne? Genau, ja. Und das heißt, da ist Support und da haben auch einige gesagt, so, boah, ja, und wenn wir dann Präventionsprogramme erarbeiten wollen, dann können wir da gerne was zusammen machen. Ne? Und jetzt aber machen wir das quasi so ein bisschen unter verdeckter Hand. Also aber meine ich gar nicht negativ, ne, sondern bin da total dankbar. Habe in der Tat auch an der Stelle finanziellen Support angeboten bekommen, den wir aber dann abgelehnt haben, weil dann würde es wieder diesen wissenschaftlichen Charakter verlieren. Ne? Also das wird wirklich rein aus Unigeldern finanziert. Genau, aber ja, also ich glaube, für die wird das auch ganz interessant werden, ja.
Super, super spannend. Also ich sag mal im Namen von uns und vielleicht auch unseren ZuhörerInnen erstmal vielen Dank, dass du dich diesem Thema so intensiv annimmst und das einfach, ja, da einfach für den Sport wahrscheinlich einen ganz, ganz großen Mehrwert bieten wirst. Wir teilen diesen Fragebogen in all unseren Kanälen und werden uns definitiv wieder hören, sobald es öffentlich ist und sobald wir die Ergebnisse endlich haben, weil ich habe Fragen über Fragen. Und in diesem Sinne würde ich dir total gerne einfach die letzten Worte für diese Folge übergeben. Und ja, Max, wir beide sagen schon mal Tschüss, oder?
Jo, das tun wir. Aber wir hören uns ganz gerne nochmal den Christoph an, der nochmal so ein bisschen seine letzte Intention für das heutige Thema mitteilen darf. Wir freuen uns sehr auf deine letzten Worte, Christoph.
Ja, erstmal ganz lieben Dank natürlich an euch beiden, dass ihr mich hier irgendwie eingeladen habt und mir die Chance gegeben habt, so ein bisschen die Hintergründe zu erläutern. Genau, und ansonsten wirklich an alle Kitesurfer, Kitesurferinnen einfach die Bitte, nehmt daran teil. Also es ist wirklich denkbar einfach. www.kitesurfstudy.com. Ansonsten, ihr werdet es teilen, also man wird den Fragebogen schon finden, genau. Und das ist einfach was gemeinsam für unsere Community. Und füllt es einmal aus und dann hört aber auf, euch Gedanken über Verletzungen zu machen, sondern geht raus, habt Spaß. Also es ist kein gefährlicher Sport, es ist ein schöner Sport, genau. Aber ja, gemeinsam kann man da, glaube ich, nochmal ein bisschen was bewegen und ein bisschen was an der Sicherheit machen.